ARD.
Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und bittet.
Ich traue dem Mann nicht und ich traue Jarosław Kaczynski nicht. Jarosław Kaczynskis Ziel ist der Sturz der legalen Regierung. Der erste Test dafür wird eine Vertrauensfrage sein, die ich demnächst an den Sejm stellen werde.
In Polen.
Ihr hört in Polen den Podcast aus dem ARD-Studio Warschau mit Christine Joachim und Martin Adam. Hallo.
Witam. Was tun wir hier? Wir begleiten seit der polnischen Parlamentswahl in Polen 2023, also seit die rechtspopulistische PiS abgewählt wurde, den Umbruch in diesem Land. Die neue Regierung um Donald Tusk und ihren Versuch, ihre versprochenen Reformen, vor allem das Aufräumen nach dem Staatsumbau der PiS, irgendwie noch auf die Reihe zu bekommen.
Die große Überfrage, die uns dabei begleitet, ist, kann man Rechtspopulismus eigentlich abwählen? 2023 haben viele Menschen in Polen gesagt, das war vielleicht die letzte Wahl, bei der das demokratisch noch möglich war, obwohl damals schon Gerichte, öffentliche Medien, Staatskonzerne und alle möglichen anderen Institutionen unter PiS-Kontrolle waren und munter im Wahlkampf mitgespielt haben.
Und jetzt haben wir eine Antwort auf diese Frage. In Folge 6 im Oktober 2023, da haben wir euch erzählt, dass die PiS damals trotz all dieser Macht verloren hat und dass es mit Donald Tusk eine neue Regierung geben wird. Und in Folge 46, also jetzt, 40 Folgen und anderthalb Jahre später, erzählen wir euch vom neuen polnischen Präsidenten.
Karol Nawrocki. Und damit erzählen wir auch ein bisschen was über die Macht der rechtspopulistischen PiS, die zwar in der Opposition sitzt und sich trotzdem so tief in die Strukturen des Staates eingeschrieben hat, dass sie ihn blockieren kann.
Aber wir sind in Polen, hier ist nichts nur schwarz oder weiß. Was da also passiert ist in dieser irren Wahlnacht, warum erst der liberale Kandidat Trzaskowski gefeiert hat und dann plötzlich Nawrocki Präsident wird. Es gibt viel zu besprechen. Los geht's.
Kapitel 46. Nawrocki gewinnt in der zweiten Runde.
Die Wahl ist durch.
Die Wahl ist durch.
Und du bist durch. Wir hängen so ein bisschen hier in der Kurve gerade.
Ja.
Wir haben es auch leider wieder nicht geschafft, rauszugehen.
Unmöglich.
Wir versprechen, wir kriegen das auch nochmal hin in diesem Podcast. Aber jetzt sitzen wir wieder in unserer kleinen Dachkammer.
Ja.
Und aber es gibt Kuchen.
Wuzetka, ich kannte das bis heute nicht. Erzähl doch mal bitte, was das ist.
Ich habe es auch noch nicht gegessen. Es war eine Idee von meiner Mama. Wuzetka ist wohl so eine Warschauer Spezialität, ein Warschauer Kuchen. Die Trasa Wuzet ist die Ost-West-Verbindung, eine große Straße durch Warschau. Jetzt habe ich gelesen bei Wikipedia, der Legende nach hat es da wohl irgendwie eine Bäckerei gegeben an dieser Straße und die haben sich das ausgedacht.
Ja, so Schokoboden, Sahneschicht, nochmal Schokoboden und viel Schokoladenglasur.
Aber da ist irgendwo so ein bisschen Marmelade mit
drin.
Ja, da
ist irgendwas Fruchtiges.
Oh, ist auch mächtig gewaltig.
Ja, und das passt ja auch total zum Wahlergebnis, denn Polen ist ja mal wieder, wie wir es bei ganz vielen Wahlen eigentlich sehen, gespalten in Ost und West. Der Osten wählt konservativ, rechts der Westen liberaler, also wenn man es mal ganz grob sieht, und deswegen passt das mit dem Kuchen ganz gut heute.
Selbst der Kuchen ist politisch in Polen.
Ja.
1. Juni, 21 Uhr abends.
Lass uns ein paar Minuten vorher einsteigen.
Okay.
Du warst im Studio, hast da auf die Wahlergebnisse gewartet. Ich durfte tollerweise vor dem Präsidentenpalast stehen und habe da Live-Schalten gemacht.
Christine durfte endlich mal raus.
Ich durfte endlich mal raus, ja, das war toll. Und vor dem Präsidentenpalast hatten sich ganz viele Menschen versammelt. Da gab es auch Demos, so Pro-Trzaskowski-Demos, die sind irgendwann abgezogen. Und dann kamen so ganz normale Leute. Und es gab dann eine Bühne von TVN, von dem privaten Fernsehsender. Die haben da groß aufgebaut, um da ihre ganzen Gesprächsrunden direkt vor der Kulisse des Präsidentenpalastes abzufeiern.
Was ich ein bisschen lustig fand, weil derselbe Sender TVN24 den ganzen Vormittag im Programm durch ihr riesiges Greenscreen-Studio geführt hat, um zu zeigen, was sie ja für geile Fernsehtechnik haben und dass sie den Präsidentenpalast da nochmal komplett nachgebaut haben.
Ich fand es total interessant in dieser ganzen Zeit, bevor dann das Ergebnis da war, also die Exit-Poll-Zahlen, die Moderatoren von TVN, man muss sich das mal echt vorstellen, die sind ja da wenig objektiv, ne? Also die haben schon sehr deutlich gemacht, für wen die da sind. Die standen auf der Bühne, haben dann teilweise Rafał gerufen. Und
die Moderatoren?
Ja, Also nicht auf Sendung, aber halt während, also zu den Menschen, die sich da vor dem Präsidentenpalast gesammelt hatten. Das ist schon einfach sehr deutlich, wie gespalten diese Medienlandschaft hier ist in Polen. Da machen die gar kein Geheimnis draus.
Gut, hören wir doch mal TVN an dieser Stelle. Nein, wir hätten auch irgendwas anderes nehmen können. Aber 21 Uhr, ihr kennt das Spiel aus der letzten Folge. 21 Uhr gibt es hier diese Nachwahlbefragungen. Es gibt keine Hochrechnungen, aber eben Exit-Polls. Die Menschen, die gewählt haben, werden gefragt. Und es deutete sich vorher schon an, die Wahlbeteiligung dürfte relativ hoch sein. 72%, glaube ich. Und die Vermutung vorher war ja, dass eine hohe Wahlbeteiligung Rafał Trzaskowski helfen würde. Wenn ihr euch an dieser Stelle denkt, wovon reden die da? Was soll das eigentlich? Dann hört vielleicht nochmal die letzte Folge. Da haben wir die ganze mathematische Abteilung einmal aufgedröselt.
Według wstępnych sondażowych wyników drugiej tury wyborów prezydenckich wygrywa Rafał Trzaskowski 50,3%.
50,3% für Rafał Trzaskowski und 49,7% für Karol Nawrocki. Also eigentlich sowas von close, dass man eigentlich sagen kann, too close to call.
Absolut. Und es war eigentlich klar, das ist alles im Bereich, wo man so von statistischer Unschärfe spricht. 2%, 3%, gerade bei diesen frühen Befragungen, das kann sich alles noch drehen. 50,3 versus 49,7, das ist nix. Mhm. Und trotzdem, man hat es eben im Hintergrund schon gehört, die Leute haben gejubelt.
Ja, da war irgendwie Jubel.
Ist bei dir auch gejubelt worden?
Ja, das war allerdings weniger leise. Die Leute hatten alle auf ihr Handy gestarrt, weil es gab da jetzt keine Monitore, wo das Ergebnis angezeigt wurde. Und aber auch die Kollegen von TVN oben auf der Bühne reckten dann schon die Arme in die Luft, als das Ergebnis rauskam. Und die haben alle sich extrem gefreut. Also da sind sogar Freudentränen gelaufen. Also man hat wirklich gemerkt, wie viele Emotionen hier bei den Leuten im Spiel sind bei dieser Wahl. Die lagen sich in den Armen, die sind gehüpft, gesprungen und es war schon sehr beeindruckend.
Also ich kann dir sagen, hier im Studio war es totenstill.
Wirklich?
Einfach weil allen klar war, dass das noch nichts heißt, dass wir... Also A, man kann das gar nicht bewerten, aber B, auch einfach für unsere Arbeit. Man muss ja irgendwie dann eine Nachricht rausschreiben. Und es war einfach klar, wir sind jetzt noch nicht schlauer. Wir wissen überhaupt noch nicht, wer jetzt hier gewinnt. Das hat Rafał Trzaskowski nicht aufgehalten.
Auf seiner Wahlparty, der hat in Warschau gefeiert, ist er in Jubelstürme ausgebrochen. Alle Leute dort eigentlich auf dieser Party. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt, aber ich denke, dass in die polnische Sprache, in die Sprache der polnischen Politik jetzt für immer die Formulierung eingehen wird, na Żeletki.
Na Żeletki.
Na Żeletki.
Finde ich wirklich lustig.
Gillette für das beste Mann.
Also um eine Gillette-Breite, eine Rasierklingenbreite. Und ja, eigentlich zu knapp, um so zu feiern.
Ich war wirklich überrascht, dass der wirklich gesagt hat, wir haben gewonnen. Also das.
Da haben viele sehr schnell gesagt, naja, wenn das mal nicht voreilig war.
Also zum Beispiel Karol Nawrocki.
Karol Nawrocki hat gesagt, naja, warten wir es ab.
Ja, er hat sogar ganz klar gesagt, wir werden heute Nacht noch gewinnen.
Aber er war schon zurückhaltender, fand ich, als bei seinen Wahlkampfauftritten. Mhm. Auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite hat sich... Karol Nawrocki ganz großer Zitate bedient. Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und bittet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinem bösen Weg abkehrt, dann werde ich ihnen vergeben und ihr Land erlösen.
Wow.
Vielleicht erkannt ist ein Bibelzitat.
Es ist unfassbar, dass der dieses Bibels, also was, als guter Katholik müsste man das doch eigentlich als Gotteslästerung irgendwie einstufen.
Ja. Das waren die ersten Worte, die er gesprochen hat. Damit hat er die Rede aufgemacht, dass er wirklich wie der Herr himself auf die Bühne tritt und sagt, wenn mein Volk sich demütigt, na dann bin ich auch bereit, nochmal hinzugehen.
Und bittet und meine Gegenwart sucht, das ist schon krass. Ja, gut.
Tatsächlich hat sich die Stimmung auch relativ schnell gedreht.
Also kurz nach 23 Uhr sind dann die nächsten Nachwahlbefragungen etwas genauere Zahlen rausgekommen.
Są już wyniki badania Late Poll, jest 23:09 i te wyniki różnią się od Exit Polli, dlatego że zgodnie z badaniem Late Poll, które właśnie otrzymaliśmy.
Also die Late Poll Ergebnisse unterscheiden sich von den Exit Poll Ergebnissen, sagt der Moderator dort, und die Musik im Hintergrund.
Dramatisch.
Da haben sie passend aufgelegt, weil nämlich Karol Nawrocki auf einmal geführt hat und vorne lag.
Viele hatten, glaube ich, noch gehofft, also viele aus dem Trzaskowski-Lager, naja, vielleicht dreht sich's nochmal wieder in die andere Richtung. Aber am nächsten Morgen waren dann recht schnell, also ich war echt überrascht, wie schnell das ging, 100% aller Wahlkreise ausgezählt und dann stand das Ergebnis fest und das hat sich eben nicht mehr gedreht.
50,89% für Karol Nawrocki, 49,11% für Rafał Trzaskowski, also na Żyletkę. Wirklich nochmal eine abgeschliffene Rasierklinge. Aber ein knapper Sieg ist trotzdem ein Sieg.
Und was dieses extrem knappe Ergebnis dann konkret in Wählerstimmen genau ausmacht, das hat der noch amtierende Präsident Andrzej Duda himself am Montag dann mal zusammengefasst.
Hat es aber ein bisschen anders ausgelegt.
370.000 Stimmen mehr hat Dr. Karol Nawrocki bekommen. Das hat ihm den Sieg verschafft. Eine deutliche Überlegenheit. Ich freue mich darüber, denn Karol Nawrocki hat angekündigt, er werde die Politik fortsetzen, die ich von Präsident Lech Kaczynski übernommen und in all den Jahren realisiert habe.
Eine deutliche Überlegenheit, also von ja was gut 1,5%. Lech Kaczynski finde ich interessant, dass Andrzej Duda sich immer auch auf Lech Kaczynski beruft, also den damaligen Präsidenten, der 2010 in diesem Flugzeugabsturz in Smolensk in der Regierungsmaschine ums Leben gekommen ist, der Zwillingsbruder von Jarosław Kaczynski. Das gibt eigentlich, glaube ich, nicht so eine richtig politische Tradition von Lech Kaczynski, außer dass auch er quasi für die Peace gearbeitet hat. Und wenn er sagt, dass Nawrocki verspricht, diese Politik fortzusetzen, dann heißt das halt genau das. Auch Nawrocki wird vor allem von seinem Vetorecht Gebrauch machen und die Regierung von Donald Tusk, die liberal-konservative Koalition, blockieren und letzten Endes darauf hinarbeiten, dass die Peace bei der nächsten Parlamentswahl wieder gewählt wird.
Und genauso sehen das natürlich auch andere Parteimitglieder der KO, also der Partei von Rafał Trzaskowski und von Donald Tusk. Borys Budka ist Europaabgeordneter in Brüssel und der hat sich am Montag auch geäußert. Man muss dazu sagen, es haben sich weder Trzaskowski noch Nawrocki direkt am Montag öffentlich vor irgendwelchen Mikrofonen zu diesem Wahlergebnis geäußert. Trzaskowski hatte nur auf X irgendeinen Tweet abgesetzt, wo er nochmal sich bedankt bei allen und die Niederlage sozusagen eingestanden hat. Aber
er entschuldigt sich, dass er trotz der Unterstützung nicht gewonnen hat und schreibt am Ende: Danke für alles, auf Wiedersehen.
Ja, auf Wiedersehen kann auch heißen: Wiedersehen, wir sehen uns wieder, ich bin in 5 Jahren wieder am Start.
Vielleicht. Aber Rafał Trzaskowski ist auch 2020 schon mal angetreten gegen Andrzej Duda, hat verloren und zwar auch mit 49%. Ich meine, der Mann, den hat es jetzt, glaube ich, echt irgendwie auch aus den Socken gehauen am Montagmorgen.
Ja.
Borys Budka.
Ja, nie mam zaufania do tego człowieka.
Ich traue dem Mann nicht und ich traue Jarosław Kaczynski nicht. Ich würde mir im Interesse Polens wünschen, dass ich falsch liege, aber ich denke nicht. Jarosław Kaczynskis Ziel ist der Sturz der legalen Regierung und ich fürchte, Karol Nawrocki wird sein Werkzeug sein, um alle Reformen zu blockieren.
I obawiam się, że Karol Nawrocki będzie narzędziem Kaczyńskiego do tego, by blokował jakiekolwiek reformy.
Und diese Befürchtung wurde dann auch von einem PiS-Abgeordneten, nämlich von Paweł Szrot, auch nochmal bestätigt.
Wenn Präsident Nawrocki zu einer Zersetzung dieser Koalition, zum Sturz der Regierung und zum Austausch durch eine andere führt, ich bin gegen die Regierung, also ich könnte so eine Lösung nur gutheißen. Kibicował, also ist er tatsächlich eigentlich, er würde das feiern, sagt er. Das ist nicht unbedingt versteckt, was da der Plan ist. Wir haben uns natürlich umgehört direkt danach, auch in der Stadt. Man muss das immer dazu sagen, wir sind hier in Warschau. Ne? Also Rafał Trzaskowski, das das ist schon sein
Home Turf.
Die Wahrscheinlichkeit, dass man hier auf Trzaskowski-Anhänger trifft, wie du ja erzählt hast vom Präsidentenpalast, die ist deutlich höher. Elch Bieta zum Beispiel.
Trzaskowski wäre ein viel, viel besserer Präsident gewesen. Und ich will als Präsidenten keinen Hooligan und Zuhälter, der die Leute betrogen und gestohlen hat. Ich habe Angst, dass sie uns aus der EU herausführen und dass es schreckliche Armut geben wird.
Ja, da hört man mehrere Sachen. Mhm. Das ist also das, worüber wir auch in der letzten Folge schon gesprochen haben. Dieser wahnsinnig zugespitzte Wahlkampf, auch die hohe Emotionalität auf beiden Seiten, dass also man ähnliche Stimmen auch bei den Veranstaltungen vor der Wahl auf der Peace-Seite gehört hat. Wenn der andere gewinnt, dann sterben wir alle unterm Tusk-Regime. Das ist ein O-Ton von einer Frau, die wir auf einer Demo getroffen haben. Ja, wirklich so die Angst, dass alles zugrunde geht. Hört man auch bei Igor.
Fatalnie pakatse.
Schrecklich. Es ist zum Heulen, dass der Gewinner ein Zuhälter, ein Krimineller ist. Er soll unser Land auf der internationalen Bühne vertreten. Es wird mit Sicherheit einen großen Konflikt in der Regierung geben, weil er alle Gesetze blockieren wird.
Also auch hier wieder der Vorwurf der Zuhälterei. Das ist jetzt bei beiden drin gewesen. Das hat sich offensichtlich festgesetzt. Das ist ein Vorwurf, das ist eine Anschuldigung, die ist nicht irgendwie gerichtsfest oder sowas. Aber es wird ja Karol Nawrocki, darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, nachgesagt, dass er in seiner Zeit als Türsteher in der Hooligan-Szene in Danzig, in der er damals unterwegs war, dass er da auch beteiligt gewesen sein soll an so einer Art Geschäft, dass er als Türsteher Prostituierte an die Hotelgäste vermittelt hat und damit Geld gemacht hat.
Genau, das ist ein Vorwurf. Er streitet das ab. Die Hooligan-Geschichte hat er zugegeben, dass er als Fußball-Hool an wirklich organisierten Schlachten irgendwo in Wäldern teilgenommen hat. Und wenn ihr mehr wissen wollt über die bunte Vergangenheit von Karol Nawrocki, empfehle ich auch nochmal unsere letzte Folge. Radosław hat das auf jeden Fall nicht gestört. Das wird schon in Ordnung sein. Besser als mit diesem Tolpatsch, denn mit ihm könnten sie, unter anderem die Deutschen, alles machen.
Der Tolpatsch meint der Trzaskowski oder wen?
Genau, Trzaskowski ist für Radosław der Tolpatsch. Und dieses, die Deutschen könnten mit ihm alles machen, das ist eben genau diese Peace-Geschichte. Donald Tusk oder vor Trzaskowski, das seien eigentlich alle quasi deutsche Agenten. Deutschland kontrolliere die Europäische Union und das alles, um Polen klein zu halten, wenn nicht sogar kaputt zu machen.
So, nun gab es natürlich auch im Laufe des Tages viele Erklärungsversuche. Wie konnte es eigentlich passieren, dass Rafał Trzaskowski, der über Monate in allen Umfragen teilweise sehr, sehr deutlich vorne lag, wieso hat er am Ende doch verloren? Wie konnte er gegen einen Kandidaten verlieren, der aus dem Nichts kam, den niemand kannte, der sich einen Skandal nach dem anderen im Wahlkampf geleistet hat? Was ist da genau passiert? Ein Erklärungsversuch, den hat Professor Richard Schichotzki gestartet, Soziologe von der Uni Posen, und der guckt vor allem auf Rafał Trzaskowski selbst. Einen Kandidaten aufzustellen, der schon einmal verloren hat, war ein grundlegender Fehler. Außerdem wäre es möglich gewesen, nach einem gemeinsamen Kandidaten für die Koalition zu suchen. Das war nicht einfach, aber niemand hat es versucht. Es stand ja eigentlich auch noch Radosław Sikorski zur Auswahl.
Der Außenminister.
Genau, der Außenminister. Und viele haben gerade am Ende, ja, als es immer knapper wurde schon in Umfragen, da haben ja viele schon gesagt, eigentlich ist Trzaskowski ja dann doch hat zu sehr den Stempel des Warschauer Bürgermeisters eben, der einem dieser bürgerliche, gut bürgerliche, gebildete, fünf Sprachen sprechend, zu abgehoben, der hat nicht das Gespür für den Rest des Landes letztendlich. Und da haben viele dann schon gesagt, hätten sie vielleicht doch mal besser auf Sikorski gesetzt.
Ist immer leicht, ja, im Nachhinein klar, das zu sagen. Hätte Fahrradkette, was glaube ich schon irgendwie ein Punkt ist, den Trzaskowski da als zweites anspricht, dass es nicht die Idee gab, einen gemeinsamen Koalitionskandidaten zu finden. Aus dieser Koalition sind ja mehrere Leute angetreten. Szymon Hołownia hatten wir besprochen für Czesław Droga, den dritten Weg. Magdalena Biejat für die Linke. Von der Linken dann nochmal andere Kandidaten. Also ja, vielleicht wäre das schlauer gewesen. Dass es Sikorski besser gemacht hätte, weiß ich nicht. Wir hören mal den nächsten Erklärungsversuch von Wojciech Rafałowski, ein Soziologe der Uni Warschau.
Ein sehr großer Teil der Wählerschaft lehnt Eliten ab. Und Rafał Trzaskowski wird als Vertreter der Elite gesehen. Ein erfolgreicher Mann, der in seinem Leben viel erreicht hat, der qualifiziert ist für das Amt des Präsidenten. Aber der Widerstand gegen ihn war so stark, dass die Menschen in der Lage waren, sogar für jemanden mit so einem schrecklichen Ruf zu stimmen, der eine Vergangenheit als Hooligan hat.
Es ist ganz oft aufgetaucht, dass eigentlich diese Wahl auch eine Abstimmung gegen die Eliten war oder gegen die sogenannten Eliten. Das Gefühl, dass vieler Polen, dass sie nicht ernst genommen werden, dass auf sie herabgeblickt wird.
Und aber auch Sikorski wäre mit diesem Elitenvorwurf belastet gewesen.
Ja.
Und da bricht sich natürlich Bahn, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, dass hinter diesem großen Dauerstreit, hinter dieser Polarisierung, PiS Kaczynski auf der einen Seite, Bürgerkoalition K.O., Tusk auf der anderen Seite, der auch künstlich angefacht wird durch diese ganzen Verschwörungsgeschichten von wegen Deutschland steht hinter allem und so. Aber die Grundlage dafür ist natürlich trotzdem eine stark polarisierte Gesellschaft, wo Wohlstand, wo Reichtum immer noch sehr ungleich verteilt ist, wo eben es einen großen Unterschied gibt zwischen Stadt und Land, zwischen Ost und West, zwischen denen, die von der Transformation in den 90ern, in den frühen 2000ern nicht nur profitiert haben, sondern auch reich geworden sind, und denen, die hart gearbeitet haben.
Denen es zwar auch besser geht
als vorher. Denen es auch besser geht, aber eben nicht anteilig. Mhm. So, damit hat die PiS ja auch 2015 die Wahl gewonnen. Und dieser Elitenvorwurf, den kann man einfach auch schnell rausholen. Und der wiegt, glaube ich, schwer.
Das ist ja auch nicht nur in Polen der Fall. Das sehen wir ja auch woanders.
Wir sammeln mal weiter. Wir hören mal noch Anna Wojcik, auch von der Uni Warschau, eine Politologin.
Die Koalition hat es nicht geschafft, ihre Wähler zu mobilisieren. Dank dieser Menschen regiert sie, und sie sind nicht an die Urnen gegangen. Sie haben Karol Nawrocki gewinnen lassen, und ich denke, vollkommen bewusst.
Auch ein Teil der Erklärung sicherlich, gerade was das Thema Abtreibungsrecht angeht, aber auch viele andere Bereiche, wo die Regierung eben nicht geliefert hat. Und zum Teil sicherlich, weil Andrzej Duda diese Gesetze blockiert mit seinem Vetorecht, aber gerade beim Thema Abtreibungsrecht gab es ja nicht mal ein Gesetz, was überhaupt verabschiedet wurde, was dann Duda hätte blockieren können. Also ja, die Enttäuschung war schon groß. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob dieses Argument so trägt. 72% Wahlbeteiligung. Es ist ja jetzt nicht so, dass wenig Menschen wählen gegangen sind. Also wir haben jetzt verschiedene Erklärungsansätze gehört. Der Kandidat war der falsche, die Regierung ist im Grunde auch abgestraft worden, und generell gibt es also irgendwie dieses gespaltene Land und so ein Hass auf oder eine Ablehnung von Eliten. Die Liste kann man auch noch länger machen. Wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Rafał Trzaskowski ist unglaubwürdig nach rechts gewandert im Wahlkampf mit migrationsfeindlichen Tönen, mit so Ideen wie, dass das Kindergeld für ukrainische Geflüchtete, dass es das nur noch gibt unter bestimmten Auflagen. Und das hat eben auch gerade die eigene Wählerschaft sicherlich verprellt.
Und möglicherweise auch wichtiger Faktor ist eine ziemlich deutliche Unterstützung der US-Administration rund um Donald Trump gewesen. Also wir haben, glaube ich, auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, dass Nawrocki in Washington war und sein Wahlkampfteam es irgendwie geschafft hat, ein gemeinsames Foto von ihm und Donald Trump zustande zu bringen. Beide Daumen in die Luft gereckt, also beide mit Daumen hoch. Dann gab es die Woche vor der Wahl, vor der Stichwahl in Rzeszów, da wo auch die große Militärbasis ist, über die die gesamten Militärhilfen in die Ukraine laufen. Da hat eine Veranstaltung stattgefunden, CPAC, eine große Konferenz, eine Unterstützerkonferenz der US-Republikaner eigentlich, die mittlerweile aber auch in Europa ihre Ableger hat. Und zu dieser Konferenz, da sollte eigentlich J.D. Vance anreisen. Der hat aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht mehr, hat er abgesagt. Dafür kam aber jemand anders aus der US-Administration, nämlich Kristi Noem, die ist Heimatschutzministerin. Und Karol Nawrocki war auch da.
Kristi Noem ist relativ bekannt dafür. Vielleicht kennt ihr sie daher, dass sie ihren Hund erschossen hat und das auch im Wahlkampf damals erzählt hat.
Sie hat ihn erschossen, weil er sie beim Jagen irgendwie gestört hat.
Oh. Kristi Noem jedenfalls hat sich sehr, sehr deutlich positioniert.
Wir wollen, dass ihr den richtigen Anführer wählt. Ihr werdet Europa zurück zu konservativen Werten führen. Wir wissen, dass die Menschen ihre Rechte von Gott erhalten und nicht von irgendwelchen ungewählten oder gewählten Bürokraten.
Ja, so richtig so ein flammendes Plädoyer für die Demokratie, ne?
Ja, die Rechte kommen doch von Gott, nicht von irgendwelchen gewählten Fuzzis da.
Das war wirklich krass. Ja. Also als ich diesen Auftritt gesehen habe, dachte ich so, weil wie kann das möglich sein? Ich meine, die Frau ist Ministerin und das ist nicht, ich meine, das ist nicht ein bisschen Wahlkampfeinmischung. Das ist wirklich, also massiv. Deutlicher geht's nicht. Ha, doch, geht deutlicher. Doch. Denn sie hat nämlich nicht nur über Karol Nawrocki gesprochen, sondern auch über dessen Konkurrent Rafał Trzaskowski.
Ich habe über die Jahre gesehen, wie Sozialisten und Leute wie dieser Bürgermeister von Warschau, der eine absolute Katastrophe ist, unsere Länder zerstört haben, weil sie durch Angst geführt haben. Sie nutzen Angst, um Menschen zu kontrollieren.
By fear. They have used fear to control people.
Das ist einfach krass.
Das ist wirklich krass.
Also wir haben es jetzt als Katastrophe übersetzt. Sie sagte wörtlich, a total train wreck of a leader. Mal abgesehen davon, dass es so, also es ist so, so weit weg von der Realität. Rafał Trzaskowski wurde von der Peace oder von den Menschen, die ihn nicht gewählt haben, vorgeworfen, dass er ein abgehobener Großstadtschnösel ist, der für Neoliberalismus steht. Also wirtschaftspolitisch wahrscheinlich eher näher an dem, was Kristi Noem so vertritt. Die Peace hat Politik gemacht mit Sozialprogrammen, mit dem, was in den USA als ganz schlimmer Sozialismus verschrien wäre. Jetzt zu sagen, dass Trzaskowski, dieser liberale Hauptstadtmensch, der sich für die Rechte von Minderheiten einsetzt, dass er durch Angst führt und so ein sozialistischer Weltenzerstörer ist, ich habe gelacht und dann habe ich aber gemerkt, nee, da lacht aber keiner in dem Saal. Die finden das gut.
Also auch das könnte seinem Sieg genutzt haben.
Und es gab ja auch, damit hörte der letzte Podcast vor 2 Wochen auf, diese Einladung von Sławomir Mentzen, dem rechtsextremen Kandidaten der Konfederacja, der eigentlich ganz schlau seine 15%, die er in der ersten Runde bekommen hat, nutzen wollte und sich zum Königsmacher machen wollte und hatte Trzaskowski und Nawrocki eingeladen zu sich, zu seinem YouTube-Kanal.
Der erste, der da war, war Karol Nawrocki und der hat eigentlich allem zugestimmt, womit ihn Mentzen konfrontiert hat. Würdest du das als Präsident mal, ja, ich unterschreibe dir hier alles. Und,
also 8 Verpflichtungen.
Ja.
Das ist auch, also ne, das ist ein Präsidentschaftskandidat, der sagt, er sei unabhängig und dann sagt der ausgeschiedene rechtsextreme Kandidat, hör mal zu, hier sind 8 Forderungen. Und die kannst du erstmal unterschreiben und dich verpflichten.
Genau, und er hat das wirklich ohne mit der Wimper zu zucken gemacht.
Er hat sogar noch einen draufgelegt und hat gesagt, und er verspricht auch, er ist gegen den Green Deal und gegen das Mercosur-Handelsabkommen. Rafał Trzaskowski war auch da, hat inhaltlich an manchen Punkten zugestimmt, hat aber nichts unterschrieben, hat aber dafür Mentzen danach zu einem Bier eingeladen.
Ja, das war, da ging's da war auch eine Kamera natürlich dabei und diese Bilder gingen danach viral und viele Leute, also haben es sowohl Trzaskowski vorgeworfen, vor allem aber hat auch Mentzen aus dem eigenen Lager ordentlich Druck bekommen.
Ich fand, von Trzaskowski war das trotzdem ein schlauer Zug, weil er zeigen wollte, dass er eben in der Lage ist, lagerübergreifend mit Menschen zu sprechen und eben nicht diese Du bist der Feind. Grenzen im Kopf hat, ändert alles nichts daran, dass wenn man in der ersten Runde oder wenn man grundsätzlich für jemanden wie Sławomir Mentzen stimmt, dann wie soll man dann Trzaskowski wählen?
Also ich glaube auch, dass es tatsächlich gerade in seinem eigentlichen Wählerstammlager, also in Trzaskowskis Stammwählerlager, eher für Befremden gesorgt hat.
So, jetzt wären wir nicht in Polen, wenn die Geschichte damit vorbei wäre und einfach Ruhe einkehren würden und am Montag alle mal einen Kaffee trinken würden und sich fragen, was machen wir jetzt damit? Es geht direkt weiter.
Um 20 Uhr stellt sich Donald Tusk mit einer Ansprache vor die Kamera. Sie wird gesendet um Punkt 20 Uhr und äußert sich mal zu diesem Wahlergebnis und was das eigentlich für ihn und seine Regierung jetzt bedeutet. Als Premierminister der polnischen Regierung werde ich keinen Moment anhalten mit meiner Arbeit und unserem gemeinsamen Kampf für das Polen, das wir uns damals an der Schwelle zur Unabhängigkeit erträumt haben. Frei, souverän, sicher und wohlhabend. Die Präsidentschaftswahlen haben daran nichts geändert und werden daran nichts ändern.
Also aufgeben ist nicht, aber das reicht Tusk noch nicht. Tusk hat nämlich einen Plan. Er hat so ein bisschen das Problem ja, dass er weiß, dass alle wissen, sowohl im Land als auch
außerhalb, sprechen wir gleich noch drüber, dass er jetzt in einer schwierigen Situation ist, dass er mit Karol Nawrocki eigentlich Andrzej Duda 2.0 vor der Nase sitzen haben wird, dann ab August, wenn der Amtswechsel stattgefunden hat, vielleicht sogar noch radikaler, weiß man alles noch nicht, und sich jetzt die Frage stellt, was macht denn der jetzt? Kann der jetzt noch weiter regieren? Also, erstes Signal, klar, ich mache auf jeden Fall weiter. Und zweites Signal, dafür braucht es Unterstützung.
Den Plan.
Das wird Einigkeit und Mut von der gesamten Koalition erfordern. Der erste Test dafür wird eine Vertrauensfrage sein, die ich demnächst an den Sejm stellen werde.
Ey, da habe ich am Montagabend gedacht, ich habe jetzt die Faxen dicke langsam. Wir sind irgendwie seit 48 Stunden auf Dauersendung. Ich muss mal schlafen, war mein Gedanke. Können wir nicht einfach warten bis nächste Woche?
Er wartet ja bis nächste Woche.
Am 11. Juni soll es diese Vertrauensabstimmung geben.
Was bezweckt er damit? Also, wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass er plant, dass er die verliert und damit Neuwahlen ausgerufen werden.
Nee, also A, sagt er ja, er will weitermachen. B, es wäre überhaupt nicht im Sinne von irgendjemandem in dieser Koalition, dass die jetzt zerbricht. Weil wären jetzt Neuwahlen, wir haben ja gerade gesehen, Trzaskowski ist für die Regierung abgestraft worden, dann würden die kleineren Parteien wahrscheinlich oder möglicherweise gar nicht mehr in den Sejm kommen, also die kleineren Koalitionsparteien.
Also ich glaube, wenn das eine Zeit lang so läuft und die merken alle, die kommen da nicht weiter und die Koalitionsparteien können eigentlich keinen großen Erfolg einfahren, das zermürbt ja auch irgendwo. Weil es war ja eigentlich die ganze Zeit die große Hoffnung auf diesen Präsidentschaftswahlen. Und solange hat man eben durchgehalten im Wissen, okay, da kommen aber diese Präsidentschaftswahlen und dann wird vielleicht ja doch alles besser und wir können noch was reißen. Diese Hoffnung haben sie ja jetzt zerschlagen. Also das kann auch sein, dass das total demoralisierend ist und die eigentlich keine Lust mehr haben. Werden wir wahrscheinlich nächste Woche sehen.
Ja, aber gleichzeitig bleibt die Regierung ja erstmal da und sie kann, wenn auch sehr limitiert und nur mit Verordnung und mit Tricks am Präsidenten vorbei, aber sie prägt ja Politik, Außenpolitik, werden wir auch gleich noch darüber sprechen. Es ist ja nicht so, dass gar nichts mehr geht. Was eben ausgeschlossen sein dürfte, sind die großen Würfe, sind die ernsthaften Reformen der Justiz. Sowas eben wie das Abtreibungsrecht, dass das liberalisiert wird. Die Sachen, das muss man schon sagen, für die gewählt wurden. Aber ich glaube schon, dass die Koalition zusammenhalten wird, auch wenn Donald Tusk wieder denselben Fehler gemacht hat, den er so oft macht, dass er vorprescht und alle überrumpelt. Nicht nur die armen Korrespondenten, sondern auch seine Koalitionspartner. Das ist natürlich nicht so schlau, wenn man die Koalition irgendwie zusammenhalten möchte und gerade so ein Signal der Einigkeit senden will.
Das ist natürlich jetzt auch ein Pokerspiel, um möglicherweise einen Preis möglichst hoch zu treiben für die Zustimmung, um vielleicht da im Koalitionsvertrag noch das ein oder andere reinzuverhandeln.
Es gucken alle jetzt, ne, dass sie die Chance nutzen und so ein bisschen Raum gut machen. Eben auf der einen Seite die Regierungskoalition, auf der anderen Seite, wir wären überrascht, wenn es das nicht gäbe, hat sich auch Jarosław Kaczynski, der Peace-Chef, gemeldet. Der hat nämlich auch eine Idee. Bei dem muss man sagen, der ist auch nicht unbedingt jetzt für Neuwahlen sofort, weil die Peace gerade erst diesen Präsidentschaftswahlkampf hingekriegt hat. Und die hätten, glaube ich, jetzt nicht die Puste und auch nicht die Ressourcen, direkt den nächsten Wahlkampf anzuschieben. Aber so ein Rücktritt von Donald Tusk, den könnte man eigentlich nehmen.
Wir brauchen eine ganz andere Lösung und schlagen deshalb eine technische Regierung vor. Eine Regierung, die überparteilich ist. Wenn eine solche Regierung nicht zustande kommt, erleben wir aller Wahrscheinlichkeit nach die Fortsetzung des Konfliktes, der Polen zerstört.
Er meint damit so eine Art Expertenregierung, also irgendwelche...
Ja, was halt einfach ein krass durchsichtiges Manöver ist. Strategisch ist natürlich schon schlau. Aber jetzt so zu tun, als gäbe es so eine Art, so einen Raum, wo man einfach die Tür aufmacht. Ja. Dann stehen da so neutrale Experten und Expertinnen rum und dann sagt man, wir brauchen noch einen für Wirtschaft. Und dann kommt einer von hinten und sagt, ja, das könnte ich machen. Und die haben dann die richtige Lösung. Also der Streit um die richtige Lösung ist ja der demokratische Streit. Also ist ja ausgeschlossen, dass die sich auf irgendwie so eine Expertenbesetzung
das
einigen können.
Das ist ja auch, glaube ich, meine, er hat ja diesen Vorschlag auch nicht ernsthaft gemacht in dem Glauben, dass das irgendwie eine realistische Chance hat, umgesetzt zu werden. Der will
Was?
Ja, der macht das ja einfach, um diese ganze Diskussion in Gange zu bringen. Ah ja, diese Regierung, vielleicht... gibt es ja doch noch eine andere Möglichkeit. Und vielleicht gibt es irgendwie wir müssen ja gar nicht mit der weiterleben. Also das ist einfach mal so in den Raum geworfen.
Er hat ja auch direkt im nächsten Satz gesagt, dass das Ziel natürlich ist, dass die Peace 2027 die Parlamentswahl gewinnt und wieder an die Macht kommt und dann weitermachen kann. Man sollte Rechtspopulisten beim Wort nehmen. Ne? Also sie kündigen ja doch in der Regel an, was sie vorhaben, und Kaczynski tut das.
Okay, also wir haben jetzt die ganze Zeit natürlich darüber gesprochen, wie dieses Wahlergebnis hier im Land angekommen ist, wie das gedeutet wird, was das jetzt eigentlich bedeutet für die Regierung von Donald Tusk. Aber die Frage ist ja auch, wie hat eigentlich Europa, wie hat das Ausland darauf geschaut? Ja, wie hat Brüssel darauf geschaut? Deswegen haben wir unseren Kollegen im Studio, im ARD-Studio Brüssel angerufen, Thomas Spickhofen. Hallo Thomas.
Bonjour aus Brüssel.
Wie waren denn die ersten Reaktionen auf das Wahlergebnis hier in Polen bei euch in Brüssel?
Ich glaube erstmal Überraschung, weil am Sonntagabend alle schlafen gegangen sind mit diesem hauchdünnen Vorsprung für den Tusk-Kandidaten und am Montagmorgen aufgewacht sind mit der Erkenntnis, nee, es ist doch Karol Nawrocki geworden. Ursula von der Leyen kam relativ schnell raus mit einer Reaktion. Antonio Costa, der Ratspräsident, brauchte ein paar Stunden mehr. Alles so, ja, ich würde sagen, geschäftsmäßig. Man sei zuversichtlich, dass man die gute Zusammenarbeit, die sehr gute, sagte Ursula von der Leyen sogar, Zusammenarbeit mit Polen fortsetzen werde. Und man sei ja gemeinsam stärker, wenn es um Frieden, Demokratie und Werte geht. Ich fand Antonio Costa tatsächlich noch ein bisschen interessanter. Der schrieb, ich zähle darauf, dass Polen eine starke, aktive und eine entschiedene Kraft bleibt für Sicherheit und Wohlstand in der EU. Und da klingt für mich schon so ein bisschen die Sorge durch, dass es zukünftig vielleicht nicht mehr so weit her sein könnte mit dieser starken, aktiven, entschiedenen Kraft für Europa.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil aus europäischer Perspektive waren das sicherlich professionelle Reaktionen, aber auch so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel, oder?
Es ist klar, dass sich die europäischen Institutionen hier in Brüssel einen Wahlsieg von Rafał Trzaskowski gewünscht haben oder ihn zumindest, sagen wir mal, lieber gesehen hätten als den von Karol Nawrocki. Ich glaube, das darf als offenes Geheimnis gelten, auch wenn man sich in der Kommentierung von Wahlausgängen gerne zurückhält. Aber klar, Donald Tusk hatte ein klares Versprechen. Man lag ja über viele Jahre über Kreuz mit Warschau unter der PiS-Regierung wegen der Justizreform. Und dann kam Donald Tusk vor anderthalb Jahren und hat versprochen, machen wir alles rückgängig, wir gehen wieder auf EU-Standards. Und da hat man ihm einen großen Vertrauensvorschuss gegeben. In der PiS-Zeit wurde viel Geld zurückgehalten, weit über 100 Milliarden Euro. Und kaum, dass Tusk gesagt hatte, wir kommen wieder zurück und wir machen die größten Teile der Justizreform wieder rückgängig und ein Konzept dazu vorgelegt hat, sozusagen einen zeitlichen Fahrplan, hat man ihm sozusagen als Vertrauensvorschuss diese Gelder wieder freigegeben. Ursula von der Leyen sprach damals von 137 Milliarden Euro, die alle nun freigegeben werden sollten. Und jetzt steht man aus meiner Sicht ehrlich gesagt ein bisschen blöd da, weil nun ist der größte Teil dieser Reform ja noch nicht umgesetzt. Aber das Geld ist wieder freigegeben worden. Man kann ja schwer jetzt sagen, ach nee, komm mal nur zurück, ihr kriegt das Geld doch nicht. Wenn wir richtig gerechnet haben, dann sind knapp mehr als 10 Milliarden bislang davon ausgezahlt. Also da geht es noch um richtig viel Geld, das da noch offen liegt.
Genau, die Frage haben wir uns ja auch gestern gestellt, als wir dann so ein bisschen Zeit hatten, mal ein bisschen weiter zu denken, weil als im Moment zu bleiben, was kann Brüssel denn machen? Also weil es ist ja davon auszugehen, dass er auch in den nächsten 2 oder 2,5 Jahren seiner Regierungszeit hier nichts wird umsetzen können von dem, was er eigentlich umsetzen müsste. Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, Polen dann wieder zu sanktionieren, und sanktioniert man damit nicht eigentlich dann natürlich vor allem Donald Tusk?
Also ganz theoretisch ist es natürlich möglich, diese Gelder wieder on hold zu stellen. Dazu müsste man dieses Rechtsstaatlichkeitsverfahren wieder in Gang setzen oder im Grunde neu aufrollen, weil es ist ja damals eingestellt worden. Dann muss man, glaube ich, viele Abwägungen zueinander finden. Will man das, so wie ihr sagt, tatsächlich Tusk antun? Weil man würde ja ein Verfahren gegen die Regierung Tusk auch in Gang setzen. Das wird man sich, glaube ich, schwer überlegen. Nicht nur, weil Tusk ja hier als Ratspräsident, also einer der Vorgänger von Antonio Costa, mal selbst bekennender Europäer in Brüssel war, sondern weil man möglicherweise Kontraproduktives damit verursachen oder auslösen würde. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, dass man in Brüssel tatsächlich in diesem Abwägungsprozess steht. Wie gehen wir mit dieser Situation weiter um? Es ist ja auch so, dass Donald Tusk weiter hier am EU-Ratstisch sein wird. Wenn ich das richtig verstehe, wird ja der Präsident zur NATO gehen und der Regierungschef aus Warschau zu den EU-Gipfeln. Und da werden ja schon ein paar Dinge verhandelt, für die man dann auch nicht die vollständige Zustimmung braucht. Also zum Beispiel, wenn es um Sanktionspakete geht, war Polen ja immer mit an Bord. Da gab es ja nie ein Veto von wem auch immer. Das kamen ja dann eher aus Ungarn. Also von daher muss man dann ja auch gucken, welchen Schaden richtet man in der großen Fläche an, wenn man jetzt an diese Geldfrage wieder rangeht.
Donald Tusk hat ja sehr hart dafür gearbeitet, oder diese Regierung von Donald Tusk, quasi Polen zurückzubringen auf die europäische Bühne. Das war ja immer sein Versprechen. Nach 8 Jahren Peace, 8 Jahre Dauerstreit, 8 Jahre Europäische Union auch als Feindbild. Wir sind wieder da und wir sind nicht nur einfach irgendwie mit dabei, sondern wir sind hier ein ganz gestaltendes und entscheidendes Land. Nicht nur in der Sicherheitspolitik, aber gerade da. Würdest du sagen, dass man dieses polnische Selbstbewusstsein, dass er das jetzt quasi noch so weiterfahren kann? Oder verliert Polen jetzt schon sozusagen einfach auf so einer Ansehensebene oder in internationalen Beziehungen dadurch, dass man weiß, naja, Tusk ist so ein bisschen eine Lame Duck jetzt vielleicht?
Ja, das ist ja so ein bisschen die Gefahr, wobei ich die ehrlich gesagt im außenpolitischen Bereich gar nicht so sehr sehe. Polen hat, so wie du es schilderst, also an Statur gewonnen außenpolitisch, gerade in den vergangenen Monaten, wo es vielleicht auch eine Lücke in Berlin gab. Es haben sich ein paar neue Machtzentren gebildet, in London, in Paris waren Treffen. Immer war Donald Tusk dabei, auch letztens bei der Reise nach Kiew vor 2 Wochen. Er wird hier auch wahrgenommen als einer der Treiber, wenn es um mehr Geld für Verteidigung geht. Das wisst ihr selbst viel besser. Polen hat ja auch eine relativ starke Wirtschaft, wenn wir das im EU-Vergleich sehen. Wachstum, wenn ich das richtig sehe, prognostiziert bei 3, zuletzt bei 2,8. Das ist auch weit über dem, was wir in anderen EU-Ländern haben. Also das sind alles Kraftfunde, mit denen Donald Tusk arbeitet und arbeiten kann und auch, ich glaube, weiter arbeiten wird. Ob er außenpolitisch diese Statur und diesen Einfluss behalten kann, das wird sicherlich davon abhängen, wie sehr Karol Nawrocki in die Außenpolitik eingreift und welche Möglichkeiten ihm da gegeben sind. Ich glaube, die Sorge in Brüssel ist vor allen Dingen, dass Warschau womöglich mit 2 Sprachen arbeitet, dass es unterschiedliche Akzente setzt. Na, also was ist zum Beispiel, wenn Donald Tusk mit den anderen Regierungschefs nach Kiew fährt und gleichzeitig Herr Nawrocki zu seinem Best Buddy nach Washington zu Donald Trump fährt und sagt, eigentlich bist du auf dem richtigen Weg in deinem Umgang mit der Ukraine. Das kann natürlich eine gemeinsame europäische Position dann auch schwächen.
Vielen Dank, Thomas, nach Brüssel. Das waren spannende Einblicke. Vielen Dank und bis ganz bald.
Gern, danke schön.
Danke dir. Es war der Showdown und Donald Tusk hat am Ende verloren. Mit Karol Nawrocki als neuem Präsidenten Polens hat Tusk die letzte Chance verspielt, seine großen Wahlversprechen, eine Reform der Justiz, der öffentlichen Medien, des Abtreibungsrechts, sein großes proeuropäisches Projekt umzusetzen.
Denn Nawrocki wird als Präsident wohl, wie schon sein Vorgänger Duda, den Blockadekurs weiterführen. Die Unzufriedenheit der Menschen mit der Regierung Tusk dürfte dadurch weiter wachsen. Und das ist genau das Ziel, was die Peace erreichen will. Um bei der nächsten Parlamentswahl möglichst wieder die Regierung übernehmen zu können.
Die Liste der Fehler, die die K.O. und Trzaskowski im Wahlkampf gemacht haben, ist auch lang. Was die Wahl aber auch entscheidend beeinflusst hat, die noch immer große Macht der Peace. Sie hat in ihrer Regierungszeit staatliche Institutionen, die Justiz, die Medienlandschaft so umgebaut, dass sie noch immer, auch aus der Opposition heraus, nachfolgende Regierungen ziemlich effektiv bekämpfen kann.
Tusk muss jetzt einen Weg finden, mit Nawrocki auf irgendeine Art und Weise zu kooperieren und dabei seine Regierung noch zusammenhalten. Die Vertrauensabstimmung nächste Woche wird ein erster wichtiger Test sein. Auch außenpolitisch dürfte es für Tusk schwieriger werden, denn Polen wird in vielen Fragen jetzt wohl mit 2 Stimmen sprechen. Nawrocki hat sich im Wahlkampf als Anhänger der MAGA-Bewegung inszeniert, demonstrativ die Nähe zu Trump gesucht und die EU verteufelt. Das Gegenteil von Tusks Linie.
Mehr darüber könnt ihr bei unseren Kollegen aus Brüssel hören. Punkt.eu heißt ihr Podcast, in dem Katrin Schmidt jede Woche über die spannendsten EU-Themen und Insights aus Brüssel spricht, unter anderem mit Thomas Spickhofen, den ihr eben schon bei uns gehört habt. Immer freitags gibt's Punkt.eu in der ARD-Audiothek.
Und genau da oder auf allen anderen großen Podcast-Plattformen gibt's auch in Polen wieder in 2 Wochen.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, Dobrze Wschenia.
Tschüssikowski.